Herzlich willkommen beim Wachstumsfeuer Podcast, deinem Podcast für persönliches Wachstum mit Nico Juranek. In dieser neuen Episode widmen wir uns dem spannenden Thema Meditation, dem in sich gehen, dem inneren Ruhe finden. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dazu. Er hat unter anderem eine Asien-Rundreise über ein Jahr gemacht und ist dabei 30 Tage freiwillig in ein buddhistisches Kloster gegangen. Wir sprechen dabei über seine Erfahrungen, wie schwer es war, am Anfang da hineinzukommen, welche interessanten inneren Erfahrungen er da gemacht hat, wie er mit Hilfe seiner Gedanken kleine Verletzungen geheilt hat und vieles mehr. Ich freue mich darauf, hoffe, dass du einiges mitnehmen kannst und lass uns in die Episode reinstarten. Ja, es freut mich, heute meinen ersten Interviewpartner auf dem Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar Konstantin Polland, auch kurz Konsti, ist ein ehemaliger Schulkollege von mir, mit dem ich sehr viele sportliche Erfahrungen gesammelt habe. Wir haben damals in der Schule im selben Handballteam gespielt und haben uns seit damals ja wirklich zu sehr guten Freunden weiterentwickelt, machen sehr viele Projekte zusammen und daher freue ich mich umso mehr, dass er hier ist. Er hat inzwischen seinen Master in Rotterdam fertig gemacht und war in der Zwischenzeit auf einer, ja, kann man schon sagen, Weltreise unterwegs. Er war darunter etwa ein Jahr alleine in Asien unterwegs, wo er auch einen Monat lang in einem buddhistischen Kloster war. Und ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist heute und ja, schön, dass du in der Show bist.
Ja, danke, Nico. Also ich freue mich ebenfalls für die Einladung und dass ich auch heute hier sein darf.
Ja, super cool. Und da lass uns gleich in das Thema starten. Du bist so unglaublich vielseitig interessiert und allein diese Asienreise hat mich so begeistert, was du da wieder ausprobiert hast. Und sag mir einfach, wie kommt man alleine in ein asiatisches, in ein buddhistisches Kloster, wo man es 30 Tage in Stille auslebt?
Also ich fange vielleicht ein bisschen früher an. Denn die Asienreise war natürlich etwas Geplantes. Ich habe mir vorgenommen, okay, ich bin mit dem Bachelor fertig. Ich möchte ein bisschen reisen, weil wann kommt man denn schon noch zu einem ganzen Jahr reisen? So mein Gedanke, weil dann ist man beim Arbeiten und dann hat man auch die Zeit nicht so. Und wenn man dann mal irgendwo drinnen ist, dann kann man nicht irgendwie ein ganzes Jahr raus und dann gleich wieder rein. Besser jetzt, vor dem Master, bevor beruflich oder mit Projekten angefangen wird. Und ich habe mich für Asien entschieden, weil ich es sehr spannend gefunden habe von der Kultur her, weil die asiatische Kultur halt sehr anders ist als die europäische.
Inwiefern würdest du das sagen?
Zum einen, dass die Leute sind ein bisschen anders, sind ein bisschen Zusammenhalt, ist mehr so das Gruppendenken da. Zum anderen auch, dass extrem in die Größe gedacht wird, also in Asien vor allem. Ich war in Shanghai für ein halbes Jahr. Und ist halt eine Megastadt. Also die bauen die ganze Zeit, die haben fette Projekte, der Handel ist immens. Und gerade diese Wucht, dieses riesige Potenzial, was du eigentlich da jeden Tag, wenn du in der Stadt bist, auch so siehst, denkst du ja, Wahnsinn. Weil, also ich komme ja aus Graz in Österreich und obwohl es eigentlich die zweitgrößte Stadt von Österreich ist, fühlt sich für mich doch ein bisschen klein an und da wollte ich auch ein bisschen so über den Tellerrand hinaus was Größeres sehen und das habe ich dann in Asien auch gefunden. Du hast ja natürlich auch gefragt, wie ist es zu dem Kloster gekommen?
Ja, also, das ist ja wirklich interessant, weil jetzt auf der einen Seite sagst du, du möchtest so gesehen etwas Größeres sehen und da hast du natürlich diese Millionen Metropolen dort und dann auf einmal entscheidest du dich dafür ein abgeschiedenes Kloster in voller Stille. Erklär mir das.
Also ich muss da ehrlich gestehen, der Gedanke ist mir schon viel früher entsprungen. Jedenfalls habe ich davor schon über 2 Jahre lang meditiert. Ich habe dafür diverse Apps verwendet, täglich meditiert. Ich habe auch Meditationskurse mit Trainer in einer Gruppe besucht. Und mir hat das eigentlich sehr viel geholfen, vor allem nach den Apps, dass ich das regelmäßig mache und auch über Tage hinweg. Und ja, ich habe den Benefit gesehen, ich habe den Vorteil gesehen, ich habe mich entspannter gefühlt, ich war voller Energie und eigentlich aus dem Nichts heraus, weil was macht man beim Meditieren? Mhm. Eigentlich auf die Atmung konzentrieren, auf Körperpunkte konzentrieren, vielleicht auf einzelne kleine Bewegungen wie Schritte konzentrieren und es gibt aber so viel Energie zurück, das war einfach so fantastisch für mich. Habe dann auch natürlich sehr viel mich in die Literatur eingelesen, habe gemerkt, dass sehr viele Leute, die erfolgreich sind, Manager und Top-Performer, Athleten, sehr tief in die Meditation reingehen oder ins Mentaltraining reingehen. Habe ich gedacht, so ein bisschen, wenn die das machen und damit so erfolgreich sind, wird was dran sein, bleibe ich dran.
Und ja, das finde ich spannend, so gesehen. Also du hast gesagt, das ist so gesehen nicht plötzlich gekommen, sondern hast du vorher schon lange überlegt. Wenn ich jetzt mich so zurückerinnere an meine ersten Erfahrungen oder Begegnungen mit Meditation, da war das für mich etwas überhaupt nicht Greifbares. So etwas, ich habe das so immer so mit pseudo-esoterischen Dingen in Verbindung gesetzt, weil gedacht, ja, das, weißt du, die das machen, die ticken da nicht wirklich richtig und habe das auch nicht wirklich fassen können. Und ich habe so das Gefühl, dass in der Gesellschaft das teilweise noch immer so ist, wobei es natürlich schon mehr im Kommen ist. Wie hast du das damals empfunden, wie du diese Gedanken gehabt hast?
Ja, eigentlich sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Also es war vielleicht gerade ein aufkommendes Trendthema. Also jetzt ist natürlich viel mehr präsent in der Gesellschaft, immer noch nicht komplett angekommen, würde ich sagen. Aber ich habe mich davon eigentlich nicht aufhalten lassen. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es einfach aus, ist ja für mich. Ich erzähle es Freunden, was die mir darüber sagen, was sagen, ja, was machst du da? Eben dieses Esoterische und es hilft ja nichts, Placebo. Aber ich würde einfach jeden einladen, das selber auszuprobieren und sich selber ein Bild drüber zu machen, bevor man das einfach verurteilt und sagt, ja, Esoterik hin und her.
Also du würdest einfach so sagen, du warst einfach neugierig, weil du natürlich gerade von den erfolgreicheren Bezugspersonen jetzt davon gehört hast, dass es hilfreich ist und hast dir gedacht, ja, probiere ich aus, oder?
Kann man so zusammenfassen, genau.
Ja, cool. Und mein, so gesehen, darüber nachzudenken und dass dann da wirklich diesen Schritt zu wagen und ins kalte Wasser zu springen, das muss ja noch einmal eine ganz andere Erfahrung sein. Erzähl mir da, wie ist das genau gegangen? Wie war so der erste Tag, wie du dorthin gekommen bist?
Also im Kloster, man hat sich davor natürlich anmelden müssen, dass sie wissen, dass du kommst. Und zum Glück, also es war in Thailand das Kloster, zum Glück haben die auch ein englischsprachiges Büro gehabt, wo man sich ein bisschen verständigen hat können. Und es ist eigentlich der Einstieg sehr schnell gegangen. Also ich bin quasi zur Rezeption gegangen, ähnlich wie in einem Hotel. Habe gesagt, ja, ich habe quasi reserviert. Sie hat meinen Namen gehabt, weil ich den schon vorher angegeben gehabt habe. Hat gesagt, ja, okay, hier hast du dein Gewand. Also
was bekommt man dafür Gewand?
Es ist ähnlich wie so ein Ministriergewand, so wie es bei uns okay, auch in der Kirche getragen wird. Also eigentlich komplett weißes Hemd, Leinenhemd und eine komplett weiße Hose.
Das kann man so sagen, also weiß so quasi die Novizen, die Anfänger und die Mönche haben ja so ein oranges Gewand, oder?
Genau, also weiß so die reine Farbe und orange haben nachher die Mönche.
Mhm. Okay, spannend. Und wie ist das dann weitergegangen? Also wenn ich jetzt so an einen Kloster denke, so ein buddhistisches Kloster, denke ich immer diese orangen Mönche und dann quasi den alten Meister mit so einem weißen Bart. Kann man sich das so vorstellen oder wie hat das ausgeschaut und wie du hingekommen bist?
Also weil du fragst, wie die Mönche ausgeschaut haben. Also allgemein, wenn du ein Mönch dort bist, hast du den Kopf kahl geschoren, also egal wie lang die Haare waren. Du hast eine Glatze und den Bart komplett rasiert. Und bei uns war es auch so, dass eine Frau ein Mönch war, das ist eine ganz spezielle Form, weil ähnlich wie im katholischen Glauben kann halt eine Frau eigentlich kein Priester werden oder in der Kirche nicht wirklich aufsteigen, Papst erst recht nicht. Und die Mönche haben dann irgendwie so einen Zwischenweg gefunden, die buddhistischen, nämlich wenn du buddhistischer Mönch werden möchtest, musst du einige Gebote, an ein paar Gebote eben halten. Und wenn du eine Frau bist, sind diese Gebote einfach mal 10. Also die haben so viele Auflagen, dass du das machen kannst, quasi um das für Frauen komplett unsexy zu machen. Und diejenige war trotzdem dort drinnen, hat dann natürlich als Frau auch komplett kahle Haare gehabt, was man ja auch nicht so oft sieht. Und war natürlich aber sehr freundlich, also komplett lieb. Sie hat mir auch die Einführung gegeben, weil nachdem ich das Gewand gekriegt habe, hat sie mir die Grundübungen gleich gezeigt. Mhm. Es hat ausgeschaut, dass sie mir eine Schrittfolge gezeigt hat, weil es den meisten Leuten ist eher bekannt, die sitzende Meditation, wo du im Lotus-Sitz sitzt, komplett fokussiert und so weiter.
Also diese ganzen schwierigen Formen so gesehen.
Ja, so wie es halt in den meisten Filmen vorkommt. Ja, klar. Wir haben einen zweigeteilten Ansatz gehabt. Ja.
Das heißt dann, es gibt so gesehen verschiedene Formen dann.
Komplett. Mhm. Also fangen wir wahrscheinlich eh mit der bekannteren an, dass du sitzt. Also es ist eine stille Meditation, wo du dich nicht bewegst. Und da habe ich mich allgemein am Anfang nur auf die Atmung fokussiert. Also einatmen, der Bauch füllt sich, spüle ich rein, der Bauch sich füllt. Ausatmen, er wird wieder leer. Und einfach auf diesen Atem fokussieren, wie der Bauchbereich sich aufbläht und wieder zurückgeht. Und das einfach für ein paar Minuten.
Das heißt, also, man kann sagen, es ist eine Achtsamkeitsübung, wo du dich auf deine Atmung konzentrierst.
Genau, genau. Einfach achtsam auf den Körper werden. Mhm. Und das war natürlich nur die Einführung, deswegen haben wir das nur ein paar Mal gemacht, dass ich halt verstanden habe, was ich zu tun habe. Dann aber zu Schritt 2, und das war nachher die Meditation in Bewegung, also Bewegungsmeditation, und wir haben dafür Schritte gemacht.
Okay.
Da ist auch Achtsamkeit im Fokus, nämlich beim Schritt. Also du setzt den Schritt sehr bewusst, du hebst den Fuß an, fokussierst dich darauf, wie der Fuß angehoben wird, er wird nach vorne bewegt. Und am Anfang ist die Schrittfolge sehr simpel, wird gleich gesenkt, ein bisschen weiter nach vorne und du machst einen Schritt. Also eigentlich Sachen, die ähnlich wie Atmen eigentlich in unserem Alltag komplette Routine sind und auf einmal fokussierst du dich wieder drauf, bist achtsam und es fühlt sich schon ein bisschen anders an. Das war mal nur die Einführung. Ich war schon, natürlich war ich auch ein bisschen so skeptisch, muss ich auch sagen, so, okay, jetzt werde ich gehen, weil ich habe auch das mehr mit Sitzen im Kopf gehabt. Habe mich aber halt drauf einlassen, ich habe mir mental gesagt oder davor gesagt, ich mache das einfach durch und was die Mönche sagen, ich mache es einfach, ich werde mich da auf dieses Lehrprinzip komplett einlassen, weil die wissen besser Bescheid als ich. Und ja, das war dann die kurze Einführung. Sie hat da nur ein paar Minuten quasi in mich rein investiert, mir dann schon einen Schlüssel gegeben, ist mit mir zu meinem Zimmer gegangen, weil jeder dort ein Einzelzimmer gehabt. Zum einen, dass man wenig Kontakt zu anderen Menschen hat, weil man lenkt sich doch ein bisschen ab. Und vor allem Kommunikation, also Sprechen oder Augenkontakt ist halt unerwünscht, weil du bringst dich einfach wieder selbst raus aus deinem inneren Selbst. Wenn du auf dich fokussiert bist, bist du bei dir. Wenn du mit anderen Leuten wieder sprichst, dann gibt es quasi wieder ein Feuerwerk in deinem Kopf und du bist natürlich von der äußeren Welt sehr beeinflusst.
Das bedeutet also, dass da wirklich deine komplette Stille ist über den Tag. Das heißt, du sprichst dann eigentlich mit niemandem. Und weil das ist ja, glaube ich, ein sehr großes Problem in unserer Zeit. So die ganze Informationsflut, wenn wir jetzt eben soziale Netzwerke checken, Facebook und Instagram, wo dann quasi jede Reaktion, jeder neue Beitrag, alles, der Verkehrslärm um uns hereinprasselt, sind natürlich so viele Informationen. Das heißt, da wird das wirklich massivst gecuttet.
Kann man gut zusammenfassen. Also vielleicht noch als kleine Notiz. Man muss natürlich alle elektronischen Geräte, also Handy, Smartphone, Laptop, iPad, bei der Direktion, also bei dem Büro, abgeben, dass man gar nicht in die Versuchung kommen kann, das zu verwenden, weil halt komplett, man ist komplett offline zu der Zeit, damit man eben diese Reizüberflutungen durch diese Geräte nicht hat. Sprechen genauso wenig. Die einzigen Ausnahmen mit Sprechen waren fürs Morgengebet. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie in der katholischen Kirche, dass man gemeinsam was betet. Allerdings war das, da es buddhistisch ist, Sanskrit, also die altindische Sprache, die halt der Buddha damals geredet hat. Und da haben wir einfach aus einem, quasi wie in der Bibel, gibt es ja auch immer ein Buch, wo man die Lieder nachsingen kann, wenn man sie nicht auswendig weiß. Und so ähnlich haben wir das auch gemacht, da ich und es sind auch einige Ausländer auch dort, die nicht aus Thailand kommen. Die haben nachher Bücher bekommen und nach den Büchern quasi mitsingen können. Und kann man sich quasi wie so einen meditativen Chor in der Kirche vorstellen. Man singt gemeinsam, man ist Teil davon. Und der Text war halt, dass über die Werte von Buddha, dass man sich auf Buddhas Lehre einlässt und dass man zum Beispiel keine Tiere tötet, weil man kann ja im buddhistischen Glauben auch als Tier wiedergeboren werden. Und diese Werte halt, dass die verinnerlicht werden.
Spannend. Du hast jetzt eh erzählt, dass auch andere Gäste quasi dort waren. Wie haben die ausgeschaut? Was waren deren Gründe jetzt, dass sie einfach dorthin gekommen sind und sich darauf eingelassen haben?
Also zum einen habe ich mit Gästen leider nicht viel kommuniziert.
Weil natürlich es ja, nicht.
Weil es nicht wirklich erwünscht war. In meinen ersten Tagen habe ich das, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht so ernst genommen. Ich habe es auch nicht wirklich verstanden, wie wichtig das ist. Habe dann auch mit einigen Leuten, die kurz davor waren zu gehen, ein bisschen geredet, um so einen Eindruck zu kriegen, was wirklich passiert. Die haben dann meistens gesagt, okay, das und das passiert, aber red nicht mit mir. Habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Und was dann auch interessant war, wenn man gewusst hat, ein paar Leute gehen, haben die gesagt, sie gehen, dann haben wir uns quasi Kontakte zugesteckt, dass wir gewusst haben, okay, man kann nachher quasi ein bisschen kommunizieren, was im Nachhinein eigentlich nicht optimal ist, also für die meditative Erfahrung nicht optimal. Wir haben es aber, ich habe es mit ein paar Leuten gemacht und einen habe ich danach auch getroffen, und weil du mich gefragt hast, was deren Motive auch waren, das zu machen. Viele waren einfach, dass sie sich selbst finden wollten und einfach, ja, sie machen einen Trip in asiatische Länder, um quasi spirituell viel weiterzubringen. Es waren auch Leute, die viel im Yoga unterwegs sind, und Yoga ist ja auch eine sehr meditative Form von Bewegung. Mhm. Fällt quasi auch in die bewegende Meditation, ähnlich wie die Gehmeditation rein. Gibt es dann natürlich auch Qigong oder wie die anderen asiatischen Varianten von Bewegung und Meditation in einem Sinn. Und ja, also die Gründe waren eher
aber da geistigen. Kann man schon sagen, jetzt, also die Leute haben das wirklich durchgezogen, weil das ist jetzt so gesehen doch ein ziemlich starkes Commitment eigentlich, wenn du dich wirklich über so eine lange Zeit, über 30 Tage oder was, verpflichtest, mehr oder weniger dort zu bleiben. Hat es jetzt niemanden gegeben, der irgendwie abgebrochen hat oder der es nicht ausgehalten hat? Weil ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor, gerade am Anfang, wo du da erst hineinkommen musst.
Mhm. Klar gibt es diese Fälle, mit denen spricht man dann natürlich nicht, weil es fällt dann schon auf, man hat jeden Tag am Nachmittag so eine Mentorenstunde, wo man mit dem Meistermönch seinen vorigen Tag bespricht und was alles passiert ist. Und das ist halt zur selben Zeit, da sind alle Leute in einem Raum, quasi wie in einem Wartezimmer, nur dass man nicht wirklich eine Nummer zieht, sondern man merkt sich quasi, wer vor einem ist, und wenn der fertig ist, ist der nächste dran. Und da merkt man, dass manche Leute auf einmal nicht mehr da waren. Das waren auch die, die aufgehört haben. Manche hat man auch gesehen, wie sie schon einfach die Sachen gepackt haben, obwohl du gewusst hast, hey, die sind nach dir gekommen und gehen schon. Aber da auch als kleine Anmerkung, das Kloster, in dem ich war, hat die Regeln wie folgt gehabt, dass 10 Tage Minimum sind. Das heißt, 10 Tage kann man also muss man bleiben, damit man überhaupt angenommen wird. Und 30 Tage ist das Einsteigerprogramm.
Okay, Einsteigerprogramm, was ist dann das Fortgeschrittene oder Profiprogramm?
Die fortgeschrittenen Programme sind ähnlich lang, also die sind meistens auf einen Monat oder eineinhalb Monat so limitiert. Aber der Fokus ist halt auch viel tieferer, weil gegen Ende, also ich gebe jetzt vielleicht einen kleinen Spoiler Richtung Ende des Monats, der Plan war danach, nachdem du die Übungen perfektioniert hast und dich gut tief reinfühlen hast können, dass du die Nahrung, die du isst, minimierst, dass du weniger isst, dass du einfach nur mehr so viel isst, bis du wirklich voll bist. Aber wir haben auch sehr langsam und sehr bewusst gegessen, und das kann jeder zu Hause auch ausprobieren. Wenn man langsam und bewusst isst, isst man viel früher voll. Und wenn man viel früher voll ist, hat man auch weniger Kalorien quasi
in natürlich sich. Man sagt ja auch so, nach 20 Minuten stellt sich sogar das Sättigungsgefühl ein. Und natürlich, wenn es dann über den Zeitraum weniger isst, dann bist du natürlich früher voll. So gesehen gar nicht so schlecht.
Zu einem schon, also ich habe in den 30 Tagen doch 6-7 Kilo abgenommen.
Okay, wow.
War eher unerwünscht, weil ich glaube, vieles davon war auch Muskelmasse. Aber das war natürlich nicht der Hauptfokus vom Retreat. Das war natürlich nachher zum Wiedererobern quasi. Aber habe ich dann auch ein bisschen aus dem Schwerpunkt eben verloren gehabt. Mhm. Da war das Geistige im Vordergrund. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, gegen Ende vom Monat, die Zeit, die du schläfst, wird sehr stark minimiert.
Echt? Wie schaut das aus dann? Weil normalerweise sagt man ja immer, schlaf 7, 8, 9 Stunden mindestens am Tag. Aber was ich so im Kopf habe, stehen Mönche ja sehr viel früher auf. Mhm. Wie war das bei euch dann?
Also allgemein zum Schlafrhythmus, wir bei uns als Neueinsteiger, also in den ersten Tagen war. Uns ist gesagt worden, ihr dürft nicht vor 10 Uhr schlafen gehen, mindestens bis 10 Uhr aufbleiben und am Abend halt noch meditieren. Aber wir haben einen Gong gehabt, also ähnlich wie so ein Kirchturm, der mit der Glocke klingt, haben wir da so einen Gong gehabt. Und der ist auch schon um 4:30 gegangen, das heißt wow. Um 4:30 war vor der Sonne,
wow.
Sind aufgestanden.
Das ist stark, das sind, ja, um 10 gehst du schlafen und um 4:30 stehst du auf, oder?
Genau, das sind am Anfang 6,5 Stunden ja. Schlaf, so hat man starten sollen. Ist natürlich für mich eine deutliche Reduktion, weil ich bin eher so bei 8-9 Stunden, wenn ich normalen Alltag habe.
Ich denke mir das auch so, um 6 aufstehen, das geht teilweise. Ich habe auch immer so Zeiten von 5:30 gehabt, wie beim Bundesheer, es immer war so 6 Uhr Tagwache. Das geht irgendwie, aber so 4:30, das ist halt schon irgendwie sehr früh, gell?
Ich würde sagen, am Anfang war es extrem schwer. Ich war auch komplett müde während dem Tag. Ich habe dann am Anfang, auch am Nachmittag, gemerkt, okay, ich bin extrem müde. Habe dann auch gesagt, okay, ich druck's nicht. Ich mache einen Powernap für 20 Minuten, einfach nur, damit ich mich aufs Meditieren fokussieren kann. Und nach ein paar Tagen, nach 4-5 Tagen, war es mit den 6 Stunden, hat man sich dran gewöhnt gehabt. Glaubt man zuerst nicht, aber man gewöhnt sich dran. Und was auch noch sehr wichtig ist, was vielleicht auch nicht so bewusst ist, aber wenn du meditierst und wenn du in einem tiefen Zustand der Meditation bist, dann bekommst du Energie zurück, ähnlich wie durch Schlafen, also ähnlich wie Tiefschlaf. Das heißt, du hast eine Form von Tiefschlaf, obwohl du eigentlich wach bist. Das heißt, du holst dir durchs Meditieren wieder sehr viel Energie zurück.
Das ist spannend jetzt, weil das erinnert mich jetzt auch an mein Hypnose-Modul, das ich im Rahmen des NLP-Masters gemacht habe. Ja. Und da kann ich mich auch erinnern, wo wir natürlich dann über den ganzen Tag verschiedene Trance-Tiefen und so erreicht haben und da waren teilweise schon sehr tiefe Entspannungszustände dabei. Also ja, das kann ich mir jetzt super vorstellen. Ne?
Genau so war es bei mir auch. Allerdings muss man da ganz ehrlich und fair sein. Das war auch nicht am ersten Tag. Also es hat bei mir, dass ich in einem guten Zustand war, eben die 4-5 Tage gedauert. Man kommt immer tiefer auch mit dem Zustand. Mhm. Also dass ich mich extrem leer eigentlich gefühlt habe im Kopf, wo es eigentlich so alles ist schön Zustand war. Das war das erste Mal so bei 8-9 Tagen.
Ja, erzähl vielleicht zu dem Zustand mehr, das interessiert mich jetzt wirklich. Weil man sagt ja so, wenn du an einen Mönch denkst, der ist quasi in so einem höheren Zustand und so weltliche Sachen werden ihm ja egal, so diese ganzen materiellen Dinge und so. Was war das, so deine extremste Erfahrung oder deine tiefste Erfahrung? Wie kann man sich das vorstellen, so wenn man in so einem Zustand ist?
Die extremste Erfahrung, die war extrem geil, muss ich sagen. Das war circa nach 2 Wochen. Und da muss man natürlich ehrlich sein, es war ein Aufbau. Das heißt, ich war Tage davor schon sehr tief. Und jeden Tag ist halt noch ein bisschen mehr geworden. Und was da wirklich geil war, ich war halt im Kopf sehr leer. Und ich habe immer gewusst, ich bin in einem guten Zustand. Wenn ich meine Atmung nicht mehr spüre, ich weiß, ich atme, ich weiß, ich habe den Rhythmus drin in mir, aber es ist nicht mehr so, dass ich es spüren kann. Es ist so, ich fokussiere mich drauf, aber es ist nicht mehr da. Es ist immer so ein ziemlich cooles Gefühl. Und man merkt es auch im Körper, der Körper fühlt sich einfach alles gut an, obwohl man eigentlich in einer unguten Haltung, also ich war meistens im Halblotus-Sitz, also ein Bein verschränkt, das andere darunter. Und ist ja eigentlich nicht die gemütlichste Haltung, wenn man das probiert. Ja.
Und gerade, ich denke mir immer, gerade bei jemandem so wie mir oder wie bei dir ähnlich auch, eben so Sportlern oder Menschen, die halt ständig in Bewegung sind, die immer irgendwas machen wollen, da ist es ja unglaublich zach am Anfang, dass du einfach still sitzt, oder? Und dann gerade in so einer unbequemen Situation.
Das ist eine Eingewöhnungszeit der ersten Tage gewesen, also ich habe da schon einige Schmerzen bei den Beinen und vor allem bei den Fußknöcheln gehabt, weil das für die Knöchel haben halt immer den ganzen Druck aushalten müssen. Aber das geht erstaunlicherweise durch die Meditation auch ein bisschen weg. Mhm. Und da wollte ich eigentlich hier zu meinem coolsten Erlebnis kommen. Denn ich habe, wo ich in diesen tiefen Zuständen war, habe ich auch die Energie quasi gespürt. Also wenn ich da zum Beispiel den Körper abtast, also wer sich ein bisschen aus kennt mit der Meditation. Man kann zum Beispiel den Körper abscannen, dass man zum Beispiel von den Zehen bis zum Kopf alle Punkte durchfährt und achtsam drauf fokussiert. Und wenn ich das gemacht habe, der Energiestrom war einfach gigantisch. Also ich habe einfach gespürt, wie das auf und ab geht, wie so schön warm und etwas, was da ist. Obwohl, wenn man jetzt aus dem westlichen Gedanken kommt, mit sehr wissenschaftlichem Denken, wo ich ja eigentlich meine Wurzeln habe, dann ist es ja eigentlich so schwer vorstellbar. Aber ich habe es gespürt und das war, also wenn ich spüre beim Körper, ist es für mich irgendwie so auch die Bestätigung, da ist vielleicht was. Und ich tue mir schwer, solche Sachen zu glauben, bis ich sie auch wirklich erlebt habe.
Klar.
Und als ich das gemerkt habe, wie schön dieser Zustand ist, ich habe die Tage, bevor ich ins Kloster gegangen bin, das ist jetzt als kleine Anmerkung, habe ich mir beim Knöchel etwas verletzt. Also ich bin die Tage davor viel gereist und habe dann einmal einen Schritt sehr blöd gesetzt, habe eine Stufe übersehen und schon war der Knöchel etwas so umgeknöchelt. Hat natürlich verdammt weh dann die ersten Tage, das Gehen ist schwer gefallen, weil jeder Schritt ein bisschen weh tut. Aber ich habe mir zum einen gedacht, ich möchte jetzt nicht unbedingt in Asien hier in ein Krankenhaus gehen und mir das komplett anschauen lassen oder so. Und dass ich eh nach dem monatlichen Aufenthalt im Kloster meinen Rückflug nach Österreich haben werde. Und dann war auch irgendwie so dieser Wurstfaktor, ach, ist ja nur ein Knöchel. Aber es hat nicht zu unterschätzen eigentlich schon sehr weh dann. Auch im Kloster noch. Und da wird es spannend jetzt. Nämlich, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Energie in mir kontrollieren kann. Und als ich dann beim Körper abscannen natürlich den Knöchel auch dabei gehabt habe, habe ich immer gemerkt, wenn ich in diesem geilen Zustand war, der Schmerz ist einfach nicht mehr so präsent. Und das war für mich so, das ist eigentlich ziemlich geil. Und ich bin allgemein ein sehr neugieriger Mensch. Also wenn mich was interessiert, dann probiere ich, dann schaue ich, ich lerne auch gerne selbst. Und dann habe ich einfach dieses Gedankenexperiment oder kleine Experiment gemacht, dass wenn ich die Energie nach einer guten Einheit meditieren komplett in mir gespürt habe, dass ich einfach den Körper abscanne. Und eine der Meditationsübungen war ja auch, verschiedene Körperpunkte anzutasten und da vermehrt Energie reinströmen zu lassen. Und die Übung habe ich einfach verwendet, um diese ganze geballte Energie in meinen Knöchel zu schicken. Dann wieder Körper abscannen, Energie ballen und in den Körper rein, in den Knöchel reinschicken. Das dann auch für einige Minuten, also ungefähr 15 Minuten. Also auch für eine kleine Zeit. Aber als ich das gemacht habe, habe ich wirklich gespürt, wie der Schmerz weg war. Zumindest für kurze Zeit, also 15 Minuten, 20 Minuten war komplett weg. Und da habe ich natürlich beim Gehen extra hin gedrückt, um zu schauen, wo ist denn der Schmerz? Dann ist er natürlich auch langsam wieder gekommen. Und es war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen oder von der einen Meditationseinheit auf die anderen weg. Aber ich habe doch in einem Monat im Kloster doch viel Zeit gehabt. Und nach circa 5 Tagen, wirklich nach jeder Einheit schön drauf fokussieren, war dieser Schmerz im Knöchel weg. Und der war wirklich weg. Also ich habe danach kein Krankenhaus gebraucht, ich habe keinen Verband gebraucht, ich habe nichts mehr gebraucht. Also ich habe meinen Körper damit so heilen können. Und das war eigentlich für mich das größte Erlebnis im Kloster.
Das ist mächtig, ja.
Ich habe natürlich, weil ich neugierig war, auch meinen Headmönch, also meinen Meistermönch,
ja,
gefragt drüber und im Büro auch die erfahrenen Mönche drüber gefragt, die Englisch sprechen.
Und was sagen die?
Was die gesagt haben, ist sehr spannend, weil es gibt ein Sprichwort, also sie haben viel in Sprichwörtern gesprochen. Und das Sprichwort dazu war, ja, ein gesunder Geist kann auch in einem kaputten Körper leben, aber ein kaputter Geist kann nicht in einem gesunden Körper leben. Und in meinem Fall war eben der Körper kaputt, aber der Geist extrem stark. Und dadurch habe ich mit dem Geist den Körper quasi heilen können und ihm Energie wieder zurückgeben können. Und die Mönche haben da eh gesagt, hey, eigentlich ziemlich cool, dass du das im Anfängerkurs eigentlich für dich entdecken hast können, weil das unterrichten wir eigentlich gar nicht, weil es noch ein bisschen zu komplex ist und wir wollen die Anfänger quasi nicht damit verwirren, eher auf die Basics fokussieren. Und haben mir auch von ihren Erlebnissen dazu erzählt.
Wow. Also für die ist das so gesehen wirklich was fast Alltägliches, aber Sie wissen um die Macht, so gesehen, die sie mit ihren Gedanken, mit ihrer Aufmerksamkeit haben.
Also, ich würde sagen, sie sind dieser Macht bewusst. Dass du die auch täglich anwenden kannst, heißt ja auch, dass du täglich irgendwie eine Verletzung hast oder was du zu heilen hast. Also die meisten, also der Meistermönch und auch der weibliche Mönch, die haben mir von ihren Erlebnissen erzählt gehabt, dass sie halt zum Beispiel tiefen Schmerz drinnen gehabt haben, weil sie zum Beispiel operiert worden sind und der Körper noch nicht ganz geheilt war. Und als sie meditiert haben, ist dieser Schmerz auf einmal wieder hochgekommen, aber dann nach vermehrtem Meditieren oder auch wieder darauf fokussieren, die Energie in diesen Bereich senden, war der Schmerz quasi weg. Ist ähnlich gewesen wie bei mir, also es dauert natürlich eine Zeit, darauf hin meditieren und dann ist der Schmerz wirklich weg. Und ich habe mir natürlich da einige Gedanken auch drüber gemacht noch. Und wie man es vielleicht am besten versteht, so für Leute, die es nicht erlebt haben, weil ich halt, muss ich ganz ehrlich sagen, Nico, würdest du mir das erzählen oder irgendwer, würde das wahrscheinlich gar nicht glauben, dass das möglich ist. Aber das beste Beispiel, was ich aus dem Alltag dafür gefunden habe, ist eigentlich, wenn du einen verspannten Muskel hast, weil du viel Sport gemacht hast, dann auch wenig gedehnt hast, dann tut er weh, gell? Auch dann tun auch die Bewegungen weh.
Natürlich, ja.
Dann gehst du aber zu einem Masseur hin. Was macht der Masseur? Fokussiert die Energie auf den Muskel, verteilen verschiedene Teile des Muskels, knetet ihn. Beim Kneten tut es meistens auch ein bisschen mehr weh, weil er drückt da rein, gell? Dann hast du die Massageeinheit hinter dir und dann denkst du dir, Alter, wie geil ist das eigentlich?
Ja, das ist ein gutes
die ganze Verspannung ist weg und ich fühle mich so eh schon fast frei und leer in den Muskel. Und so ähnlich war es bei mir auch im Kopf und auch beim Knöchel, also so Punkte, die man eigentlich nicht massiert.
Wow, okay, ja, das ist wirklich ein super tolles Thema. Und du hast es jetzt eh schon angesprochen im Alltag. Es gibt halt ein paar Menschen, so wie dich, aber das sind ja wenige, die jetzt wirklich sagen, sie gehen jetzt 30 Tage in so ein Kloster, wo sie diese Erfahrung machen, wo sie sich wirklich darauf einlassen. Aber wenn du jetzt bei uns in den Alltag schaust, da hast du ja doch sehr viele Menschen, die einfach hektisch sind, die gestresst sind, in der Früh aufspringen. Schau doch mal, wo der Wecker einfach läutet, wo sie schon gestresst sind. Dann müssen sie zur Arbeit, wo sie dann unzufrieden sind. Also so ständig in Bewegung, ständig ohne Pause eigentlich. Was würdest du jetzt sagen, wie kann man dieses Wissen jetzt in den Alltag integrieren oder mitbringen, um quasi das Leben ein bisschen zu entschleunigen? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die unglaublich viele Menschen suchen, aber irgendwie nicht schaffen. Hast du da einen Tipp?
Ja, Nico, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Also natürlich mal vorweg, ich habe auch meine gestressten Tage. Das heißt nicht nur, weil ich einen Monat im Kloster meditieren war, dass der ganze Stress fürs Leben weg ist. So wäre natürlich schön. Sonst würde ich das jedem gleich 100% empfehlen. Aber für den Alltag allgemein ist wichtig, dass man sich einfach bewusst Zeit nimmt. Also wie ich angefangen habe, waren es 10 Minuten am Tag, auch durch geführte Meditation. Geführte Meditation heißt, dass dir eine Stimme, in den meisten Fällen eines Mönchs, eine sehr ruhige Stimme, ansagt, an was du dich fokussieren sollst. Sag zum Beispiel, okay, fokussiere dich jetzt auf deine Zehen, wandere den Körper hinauf und dann machst du, was die Stimme sagt und danach fühlst du dich schon gut. Da hast du auch diese sofortige Belohnung dabei, weil du fühlst dich nach den 10 Minuten wirklich gut. Und ich habe das eben regelmäßig gemacht und so würde ich das auch anderen empfehlen, weil der Einstieg einfach sehr leicht ist. Du hörst dir das 10 Minuten an und wenn man ehrlich ist, jeder 10 Minuten irgendwo am Tag.
Ja,
wenn man die 10 Minuten nicht hat, dann fängt man mit einer Minute an, mit 2 Minuten, mit 3 Minuten. Ist völlig wurscht. Einfach, dass man die Gewohnheit reinkriegt. Man nimmt sich diese Auszeit. Weil wenn man sich die Auszeit nie nimmt, dann ist man eben in dieser Situation, wie du sie erwähnt hast, dass man komplett gestresst ist, dass man am Ausbrennen ist. Und wenn man klein anfängt, Step by Step, dann macht man schon Erfolge damit. Man kann es natürlich dann auch steigern, man kann die Einheiten länger machen, aber das Wichtigste ist einfach anfangen und kleine Schritte setzen und eigentlich so viele Ausreden wie möglich zu eliminieren, dass man es einfach regelmäßig macht.
Ja, spannend. Also du meinst halt, es geht um eine Gewohnheit, also nicht so um die Dauer, sondern um die Gewohnheit zu etablieren. Und ich kann mich da auch an so ein Sprichwort erinnern, ich weiß nicht ganz genau, wie es geht, aber so sinngemäß war es, wenn du keine 5 Minuten Zeit hast für die Pause, dann nimm dir 2 Stunden Zeit. Und ich glaube, das fasst das auch ziemlich gut zusammen.
Ja, also Sprichwort macht natürlich, auf den ersten Blick hat es mir nie viel Sinn gemacht, aber eigentlich, je mehr du gestresst bist, desto mehr musst du entschleunigen, und desto mehr hilft es dir auch. Und was vielleicht da in diesem Punkt sehr interessant ist, wenn du dir wirklich diese 10 Minuten Pause nimmst und quasi meditierst, habe ich jetzt am Anfang, bevor ich, also ich habe auch als Kind, als Jugendlicher von Meditation gehört in Filmen und habe das halt nie wirklich ernst genommen, muss ich sagen. Aber wenn man sich diese 10 Minuten auch dann nimmt, dann ist es nicht 10 verlorene Minuten, weil du schärfst ja auch deinen Fokus in der Zeit. Und wenn du danach ein Thema angehst, was lernst oder so, bist du da auch viel effizienter. Sprich, du sparst dir nachher die Zeit. Das heißt, im Endeffekt hast du doch dasselbe in derselben Zeit gemacht. Also jetzt zum Beispiel in 2 Stunden hast du immer noch dieselbe Lernleistung erbracht, wenn nicht sogar mehr. Und das ist einfach ziemlich mächtig.
Also so gesehen darf man das nicht so getrennt sehen, einfach jetzt, okay, ich meditiere jetzt, dann arbeite ich, dann gehe ich wieder schlafen und so, sondern wirklich, es wirkt sich, es greift alles ineinander. Und wenn man regelmäßig meditiert, dann ist man eben wahrscheinlich viel aufnahmebereiter, viel entspannter auch in den anderen Zeiten des Tages, kann man so sagen, oder?
Total. Aber muss man auch ganz fair sein, wenn der Alltag wieder Überhand nimmt, dann kann man natürlich auch wieder in den Stress zurückfallen, weil die meisten Leute haben viel zu tun, und wenn man viel zu tun hat, kann das natürlich schnell wieder zu Stress führen. Aber was ich da für mich eigentlich gefunden habe, was mir sehr viel hilft, ist einfach im Alltag, auch wenn es wirklich nur ganz kurz ist, also jetzt 20 Sekunden, eine Minute, dass ich durch meinen Körper durchfahre, quasi die Energie sammle und ein paar Körperpunkte abtaste. Aber auch wenn das nur ganz kurz ist, es hilft schon extrem viel, weil dann lasse ich diesen Stress nicht mal erst aufbauen. Durch quasi, okay, da kommt was, und tue es quasi wieder wegschalten.
Ja, sehr spannend. Und ja, würdest du jetzt einfach sagen, okay, du hast diese Erfahrung einmal gemacht und war zwar schön, aber brauchst du jetzt nicht mehr? Oder würdest du das jetzt wieder machen? Oder eh so, wie du jetzt gesagt hast, im Alltag einfach so, im kleineren Rahmen?
Ist auch eine sehr gute Frage. Also ich habe, wo ich im Kloster war für das Monat, habe ich mir vorgenommen, ich mache es wieder regelmäßig jeden Tag. Schau, dass ich es auch im Alltag implementieren kann. Aber dann habe ich eigentlich was Gutes gemacht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich wieder so viel Zeit finden werde. Und habe mir eher so gesagt, okay, so Kloster-Retreat ist quasi mal abgehakt, war eine sehr schöne Erfahrung, empfehle ich euch allen meinen Freunden weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zeit auch wirklich finde. Und ja, jetzt ist doch schon über ein Jahr vergangen seit dem Retreat, und eigentlich bin ich draufgekommen, das ist eigentlich nur eine Ausrede dafür. Eigentlich würde es mir auch sehr viel helfen, wenn ich es nochmal machen würde. Und da habe ich eigentlich sehr viel Glück gehabt. Und da kommt vielleicht ein bisschen Karma auch ins Spiel. Ich habe einen Kollegen von der Studierendenorganisation, bei der ich als Student war, von meinem Klosteraufenthalt erzählt gehabt und war halt komplett begeistert wegen den ganzen Erlebnissen, die ich jetzt auch erzählt habe. Und er war auch komplett begeistert. Er hat auch vorgehabt, also er war ein Jahr auf Auslandssemester, war unter anderem in Amerika und in Hongkong in der Zeit. Und er hat sich dann eben durch meinen Einfluss vorgenommen, nach Hongkong, ich gehe irgendwo in Asien meditieren. Bei ihm hat es ausgedacht, er ist 10 Tage gegangen, und dann, wo er zurückgekommen ist, haben wir uns natürlich sofort getroffen, haben die Erfahrungen austauscht, und er hat sich halt auch voll bedankt, hat gesagt, Alter, ich finde es so geil, dass du mir das empfohlen hast, mir das auch so viel geholfen, und das hat mir auch wieder so ins Gedächtnis zurückgeholt, hey, es hat mir so viel geholfen, jetzt habe ich ihm auch davon erzählt, und es hat ihm so viel geholfen, und das ist eigentlich ein extrem gutes Gefühl. Ich habe sehr viel zurückdenken müssen an meine Zeit da, und er hat mir auch erzählt, dass es wieder so ein, also die Möglichkeiten gibt es weltweit sehr oft, aber dass es eine Möglichkeit gibt in den Weihnachtsferien diesen Jahres noch, die natürlich, wo man frei hat, wo Ferien sind, für 10 Tage in ein Kloster in Österreich auch geht, also man muss da nicht sehr weit wegfahren. Mhm. Er hat gesagt, er macht das und habe ich mir sofort gesagt, ja, bin ich dabei eigentlich, das finde ich saugeil. Nico, ich habe dich daraufhin eh auch eingeladen, weil ich das als sehr coole Möglichkeit gefunden habe, weil 10 Tage geben dir auch schon so viel mehr als kein Tag. Also besser die Zeit, die du hast, dafür nutzen, denn alles, was du machst, ist besser als nicht zu machen. Mhm. Deswegen 2 Tage nach Weihnachten, 26. geht es für mich dann auch wieder ins Kloster. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Wow, ja, sehr cool. Auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ja, werde ich mir anschauen. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ja, wir kommen jetzt eh langsam zum Abschluss von unserem Interview. Und jetzt möchte ich eh so die typischen Fragen stellen. Und zwar, wo brennt dein persönliches Feuer?
Ja, Nico, die Frage ist auch eigentlich sehr gut. Das persönliche Feuer von mir. Ich bin allgemein sehr breit aufgestellt. Ich bin sehr breit interessiert. Ich reise sehr gern. Ich tue mich körperlich ertüchtigen, tue mich mental weiterbilden, in anderen Wissensgebieten weiterbilden. Mir ist auch sehr wichtig, dass mir jetzt Business oder allgemein Karriere gut läuft. Und dann natürlich gibt es immer zu Zeiten anderen Fokus als zu einer anderen Zeit. Und aktuell, muss ich da sagen, habe ich für mich entdeckt, wie mächtig das Hören eigentlich ist. Mhm. Weil Hören, ähnlich wie Meditation, ist jetzt im westlichen Alltag nicht wirklich präsent. Aber das Hören macht so viel, also das Ohr und wie es auch im Kopf verarbeitet wird. Denn du nimmst dir nicht nur Klänge auf, sondern du hast das Gleichgewicht dabei. Ohne am guten Gehör hast du auch kein Gleichgewicht, bist dann auch natürlich im Sport ein bisschen beeinträchtigt. Und du nimmst einfach so viel mehr vom Leben mit und das fasziniert mich zurzeit komplett, möchte mich da rein vertiefen. Du wirst besser durch Sprechen, wenn du besser hören kannst. Du tust dir besser bei Fremdsprachen, wenn du besser hören kannst. Für mich ist das so ein unentdecktes oder zurzeit noch recht unentdecktes Wundermittel. Natürlich gibt es kein Wundermittel, aber was ich zurzeit extrem spannend finde.
Cool, also wie so ein verborgener Schatz, den du quasi in dir entdecken möchtest noch.
Kann man sagen, ja.
Ja, und super, freut mich sehr dafür. Und bevor wir jetzt noch zur letzten Abschlussfrage kommen, sag mir noch, wo dich die Zuhörer finden können, wenn sie den Kontakt aufnehmen wollen oder vielleicht Fragen stellen wollen.
Ja, also allgemein bin ich auch auf Instagram vertreten. Also ConstiPollens ist mein Tag, da kann man mich finden. Ich glaube, es ist die beste Variante. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch auf Facebook eine Freundschaftsanfrage schicken für Messenger, also für Nachrichten. Und ja, ich glaube, da kann man mich gut finden.
Ja, sehr gut. Kommt natürlich auch in die Shownotes, also ihr könnt dort natürlich die Links dann klicken. Ja, und jetzt die letzte Frage. Konsti, was ist für dich persönliches Wachstum?
Persönliches Wachstum würde ich einfach sagen, aus jedem Tag das Beste rauszuholen, nämlich jeden Tag besser zu sein als davor, das Momentum eigentlich aufrechtzuerhalten und nie mit dem Lernen aufzuhören.
Eine mächtige Weisheit. Konsti, danke dir fürs Kommen. Schön, dass du da warst.
Danke, Nika.
Ja, was war das für eine Episode? Ich hoffe, du bist genauso geflasht wie ich von den ganzen Learnings und Inputs, die wir da bekommen haben. Und ja, ich hoffe auch, dass du den einen oder anderen Tipp mitnehmen kannst für dich im Alltag. Wenn du vielleicht einmal merkst, dass du wieder gestresst bist, dass du Zeit zum Durchatmen brauchst, dass du wirklich das machst, dass du diese Tipps umsetzen kannst. Wie immer, die ganzen Links sind in den Shownotes verpackt. Episode 007, Meditation mit Konsti Polland. Und wie auch immer, wenn es dir geholfen hat, dann mach gerne einen Screenshot und tagge uns auf Instagram, Konsti und mich. Wir freuen uns jederzeit über Feedback oder eine persönliche Nachricht und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Bis dahin, geh raus und lebe dein inneres Wachstumsfeuer.